Grit bekam sein Mandat per Fax und E-Mail entzogen, was in seiner Kanzlei bisher noch nie vorgekommen war. Absenderin war Mary Rose, die ihn am frühen Montagmorgen nach einem Wochenende mit ihren Brüdern von ihrer Entscheidung in Kenntnis setzte. Der Anwalt dachte nicht daran, so ohne weiteres von der Bildfläche zu verschwinden. Er faxte Mary Rose umgehend eine Rechnung für seine bisherigen Bemühungen zu. Rund 150 Stunden zu je 600 Dollar, also insgesamt fast 90.000 Dollar. Verglichen mit dem Betrag, auf den er bei einer außergerichtlichen Einigung oder einem anderen günstigen Ergebnis Anspruch gehabt hätte, war das mehr als dürftig. Was sollte er mit 600 Dollar die Stunde? Er wollte ein ordentliches Stück vom Kuchen, einen Anteil von dem, was er für seine Mandantin herauszuholen gedachte, nämlich die 25%, auf die er sich mit ihr geeinigt hatte. Grit hatte mit Millionen gerechnet und starrte jetzt in seinem verschlossenen Büro fassungslos das Fax an. Es war doch nicht möglich, dass ihm da ein Vermögen durch die Finger geglitten war. Er war fest überzeugt, dass die Verwalter von Phelans Nachlass nach einigen Monaten eines mit harten Bandagen geführten Kampfes um das Erbe einer einvernehmlichen Lösung zugestimmt hätten. Selbst wenn man jedem der sechs Nachkommen nur 20 Millionen zubilligte, auf die sich diese wie verhungerte Straßenköter stürzen würden, bliebe das Phelan-Vermögen nach wie vor so gut wie unangetastet. 20 Millionen für seine Mandantin wären 5 Millionen für ihn. Und allein in seinem Büro musste Grit zugeben, dass er bereits überlegt hatte, wie er sie verbraten wollte. Er rief Hark Gettys Kanzlei an, um ihn zu beschimpfen, erfuhr aber, dass Mr. Gettys im Augenblick unabkömmlich sei. Mittlerweile vertrat Mr. Gettys drei der vier Kinder aus Troy Phelans erster Ehe. Sein prozentualer Anteil war von 25 über 20 auf 17,5% zurückgegangen. Aber die Hebelwirkung war enorm. Er betrat kurz nach 10 den Besprechungsraum seiner Kanzlei, begrüßte die verbliebenen Anwälte der Phelan-Nachkommen, die dort zu einer wichtigen Sitzung zusammengekommen waren, und sagte munter: »Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass sich Mr. Grit nicht mehr mit dem Fall beschäftigt. Mary Rose Phelan Jackson, seine ehemalige Mandantin, hat mich mit der Vertretung ihrer Interessen betraut und ich habe mich nach längerem Überlegen dazu bereit erklärt.« Seine Worte traf die um den Konferenztisch Versammelten wie eine kleine Bombe. Yancey strich sich den schütteren Bart und überlegte, mit Hilfe welcher Druckmittel es dem Kollegen gelungen sein mochte, die Frau aus Grits Fängen zu lösen. Er selbst fühlte sich recht sicher. Zwar hatte Rambles Mutter alles getan, was sie konnte, um ihren Sohn zu veranlassen, dass er seinen Anwalt wechselte, aber der Junge konnte seiner Mutter nicht ausstehen. Auch Madame Langhorne war überrascht, zumal Hark gerade erst Troy Jr. als Mandanten gewonnen hatte. Ihre Mandantin Gina verabscheute ihre älteren Halbgeschwister und würde sich bestimmt nicht vom selben Anwalt vertreten lassen. Trotzdem war eine Krisensitzung mit Gina und Cody erforderlich. Sie würde die beiden gleich nach Ende der Besprechung zum Mittagessen ins Promenade in der Nähe des Kapitols einladen. Wally Brights Nacken verfärbte sich bei Harks Mitteilung rot. Offensichtlich betrieb der Kollege Mandantenraub. Als einziges der Kinder aus Troys erster Ehe befand sich Libigail noch außerhalb seines Einflussbereichs und Wally Bright war entschlossen, Hark umzubringen, falls er versuchen sollte, sie ihm abspenstig zu machen. »Hände weg von meiner Mandantin! Verstanden?« sagte er laut und verbittert, und alle Anwesenden erstarrten. »Immer mit der Ruhe. Es könnte Ihnen so passen. Wie soll man ruhig bleiben, wenn Sie Ihren Kollegen die Mandanten abjagen?« »Ich habe Mrs. Jackman niemandem abgejagt. Sie hat mich angerufen, nicht ich sie. Wir wissen, welches Spiel Sie spielen, Hark. Wir sind nicht dumm.« Während Wally das sagte, sah er seine Kollegen an. Bestimmt hielt sich keiner von ihnen für dumm. Aber sie waren sich nicht so sicher, was Wally betraf. Doch eines war klar. Niemand konnte dem anderen trauen. Wo so viel Geld auf dem Spiel stand, musste man mit allem rechnen. Auch damit, dass einem ein Kollege das Messer an den Hals setzte. Dann wurde Sneed hereingeführt und die Aufmerksamkeit aller richtete sich auf einen anderen Gegenstand. Hark stellte ihn den Versammelten vor. Madame Langhorne übernahm die Befragung und wollte von Sneed allerlei Einzelheiten zu den verschiedenen Familien Phelan wissen, angefangen von den Ehefrauen und den Kindern bis hin zu den Scheidungen und den diversen Geliebten. »Wussten Sie von der Existenz Rachel Lanes?« fragte Langhorne. Sneed überlegte einen Augenblick und sagte dann, »Daran habe ich nicht gedacht.« Das hieß im Klartext, dass man ihm bei der Antwort helfen musste. »Was meinen Sie?« fragte er Mr. Gettys. Haag fiel sofort etwas ein. »Meiner Ansicht nach wissen Sie alles über Mr. Phelan, insbesondere was seine Weibergeschichten und seine Nachkommen angeht. Nichts ist Ihnen entgangen. Der Alte hat Ihnen alles anvertraut, auch dass er eine uneheliche Tochter hatte. Sie war 10 oder 11, als Sie bei Mr. Phelan angefangen haben. Er hat sich im Laufe der Jahre darum bemüht, in Beziehung mit ihr zu treten, aber sie wollte nichts von ihm wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn das tief getroffen hat. Da er ein Mensch war, der immer bekam, was er haben wollte, hat sich sein Schmerz in Wut verwandelt, als ihn Rachel links liegen ließ. Ich könnte mir vorstellen, dass er sie regelrecht gehasst hat. Aus diesem Grunde liefert die Tatsache, dass er sie als Universalerbin eingesetzt hat, einen unübersehbaren Hinweis darauf, dass er völlig verrückt war. 3 Stunden lang arbeiteten sie an seiner Aussage.